Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Woche Rabe Info auf Radio Bern. Heute hören wir in unseren Hintergrundbeiträgen bewegende Geschichten von zwei Frauen. Zuerst geht es um Tunesien, wo eine Filmerin das sogenannte Jahr Null dokumentieren will, also die Zeit zwischen der Revolution und den ersten freien Wahlen. Danach sprechen wir in unserer Rubrik «Kopf der Woche» mit Marianne Spiller-Hadorn. Die 70-jährige Schweizerin kämpft seit 40 Jahren für die Armen in Brasilien. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön hört ihr zu.
Rabe Info 95,6.
Zuerst zu den Kurznachrichten. Die Axpo darf Majak nicht besuchen. Seit Monaten steht die AKW Beznau und Gösgenbetreiberin Axpo unter Druck, weil sie offenbar aufbereitete Brennstäbe aus der russischen Atomanlage Majak bezieht. Majak gilt als relativ unsichere kerntechnische Anlage, weil dort immer wieder Unfälle passiert sind. Zudem hat Greenpeace bei Messungen vor Ort festgestellt, dass die Umgebung der Anlage radioaktiv verseucht ist. Axpo hat darauf reagiert und angekündigt, eine Delegation von Verwaltungsräten nach Russland zu schicken, darunter einige Regierungsräte aus den betroffenen Kantonen. Am Wochenende teilte sie nun mit, dass diese Reise nicht zustande kommt. Die Begründung, der staatliche russische Energiekonzern Rosatom erlaube es nicht, dass die Anlage besichtigt werden könne, weil sie sich in militärischem Sperrgebiet befinde. Es soll aber zu einem Treffen von Vertretern von Rosatom und der Axpo kommen. Heute beginnt in Kopenhagen der Prozess gegen Aktivistinnen von Greenpeace, darunter auch zwei Schweizer. Vor anderthalb Jahren am Klimagipfel in der dänischen Hauptstadt gelang den Aktivistinnen ein spektakulärer Coup. Als Ministerpaar verkleidet konnten sie sich an ein Galadinner der Königin mit diversen Staatschefs und ranghohen Politikerinnen reinmogeln. Dort breiteten sie ein Transparent aus mit dem Spruch «Politicians talk, leaders act». Sie protestierten damit gegen die Tatenlosigkeit der Weltpolitik in Bezug auf die Klimaveränderungen. Die Protestaktion endete damit, dass die Greenpeace-Aktivistinnen für 3 Wochen im Gefängnis landeten, ohne Prozess. Nun erst soll ihnen der Prozess gemacht werden, unter anderem wegen Beleidigung der Königin. Deshalb droht auch den beiden Schweizern eine Gefängnisstrafe. Die Lohnschere öffnet sich immer weiter. Heute hat der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse eine neue Studie präsentiert. Darin kommt der Verband zum Schluss, dass vor allem die Manager in der Schweiz von der wirtschaftlichen Erholung profitiert haben. Letztes Jahr stiegen in fast 2/3 der 27 untersuchten Firmen die Löhne der Topmanager um ein Vielfaches im Vergleich mit den Tiefstlöhnen. Zum Beispiel im Industriekonzern Georg Fischer verdient ein Konzernleitungsmitglied 20-mal so viel wie ein einfacher Arbeiter. Davor lag das Verhältnis noch bei 1:14. Besonders gut verdienten die Banker der Credit Suisse und der UBS. Travail Suisse stellt seit 2002 einen Lohnscherenshift nach oben fest, auch bei mittelständischen Unternehmen wie Lindt & Sprüngli, Clariant oder der Ascom. Der Gewerkschaftsdachverband fordert deshalb griffige Maßnahmen wie Bonissteuern und eine angemessene Vertretung des Personals im Verwaltungsrat. Griechenland muss weiter warten. Letzte Nacht haben sich die 17 Finanzminister der Eurozone getroffen, um eine weitere Finanzspritze für Griechenland zu beschließen. Sie kamen zum Schluss, dass das griechische Parlament weitere Sparmaßnahmen und Privatisierungsbemühungen stützen müsse. Erst dann würde eine 12 Milliarden Euro Tranche des 110 Milliarden Hilfspakets ausgelöst. In 2 Wochen soll es bereits wieder zu einem Sondertreffen der Minister kommen. Die Zeit drängt. Offenbar wäre Griechenland in einem Monat zahlungsunfähig, wenn es keine neuen Hilfsgelder erhält. Wir kommen zum Wetter. Trotz ausgedehnten Wolkenfeldern bleibt es heute mehr oder weniger sonnig. Mit Niederschlägen ist in der Region Bern nicht zu rechnen. Es kann bis zu 23 Grad warm werden. Morgen Dienstag beginnt offiziell der Sommer. Es wird dann auch sommerlich warm bei Temperaturen bis 27 Grad. Zudem erwartet uns vorerst viel Sonne. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung jedoch zu. Gegen Abend kann es dann zu einzelnen Regenschauern und Gewittern kommen. Übermorgen Mittwoch fängt trocken an, allerdings wird es dann ab Mittag gewitterig und regnerisch. Es kühlt auf etwa 22 Grad ab. Bis Ende Woche bleibt es dann wechselhaft und relativ kühl bei Temperaturen um die 15 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Heute beginnt in Tunesien der Prozess gegen den gestürzten Präsidenten Sine El Abidine Ben Ali. In 90 Punkten ist der ehemalige Diktator angeklagt. Er selber wird abwesend sein. Er befindet sich seit der Jasmin-Revolution im Januar im Exil in Saudi-Arabien. Über eine allfällige Auslieferung wird noch verhandelt. Olfa Chakroun ist eine Filmemacherin aus Tunesien. Im Moment arbeitet sie an einem Film mit dem Arbeitstitel Tunisie Année Zéro, zu Deutsch Tunesien im Jahr Null. Damit will sie die Zeit nach der Revolution und vor den ersten freien Wahlen dokumentieren. Ich habe die Filmemacherin getroffen.
Deutschland im Jahr Null ist der Titel eines Films von Roberto Rossellini. Der Filmklassiker zeigt ein Stimmungsbild vom zerstörten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Daran angelehnt gibt es Filme mit dem Namen «Serbien im Jahr Null» über die Zeit nach Milosevic oder «Algerie Année Zéro» über die Zeit nach dem algerischen Unabhängigkeitskrieg. Olfa Chakroun ist im Moment mit Kamera und Mikrofon in der tunesischen Hafenstadt La Goulette unterwegs und versucht, das tunesische Jahr Null einzufangen.
Null, auch deshalb, weil unsere Staatskasse leer ist. Man hat alles gestohlen und wir befinden uns in einer Zeit nach einer großen Amnesie, die während 25 Jahren Diktatur geherrscht hat. Ich denke, wir müssen jetzt das ganze Land neu betrachten. Die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft von Tunesien. Wir müssen auch versuchen, eine Verbindung zu den Errungenschaften der Unabhängigkeit von 1956 zu schaffen. Wir müssen schauen, was wir besser machen können und was unter der Diktatur von Bourguiba und Ben Ali zerstört wurde, was nicht funktioniert hat und was noch funktionieren könnte.
Die Hoffnung der Bevölkerung sei immer noch groß, sagt Olfa Chakroun. Es gebe aber auch immer wieder Demonstrationen, denn laufend kommen neue Ungeheuerlichkeiten des Ben Ali-Regimes ans Licht. Auch das Organisieren von freien Wahlen scheint nicht ganz so einfach zu sein. Ursprünglich waren sie für Juli geplant. Jetzt wurden sie vorerst auf den Herbst verschoben.
Es gab Leute, die zwei Stimmausweise erhielten. Oder es gab Tote, die Stimmausweise erhielten, weil sie immer noch einen Briefkasten hatten. Nur schon die Liste aller Verstorbenen ist nicht wirklich fix. Nun arbeiten wir daran. Es ist eine reine administrative Aufgabe, aber wir müssen dies tun, damit es dann überhaupt funktioniert.
Dass es nun viele Parteien gibt, ist für die tunesische Filmemacherin Olfa Chakroun ein gutes Zeichen. Allerdings setzt sie auch hier ein großes Fragezeichen.
Wir haben noch nicht so viel Vertrauen in die Parteien. Immer wieder merken wir, dass sie zu theoretisch sind. Es ist viel Blabla. Es geht ihnen manchmal nur um die pure Lust, Macht zu bekommen. Man hat noch keine Beweise, was sie wirklich drauf haben oder ob ihre Lebensläufe überhaupt stimmen. Man kann sie nur am Klang ihrer Stimme und an der Art, wie sie sprechen, einschätzen.
Viele Menschen in Tunesien überlegen sich im Moment, ob sie überhaupt im Land bleiben wollen.
Jede Nacht habe ich einen Albtraum. Es ist der Albtraum der angespannten Situation, in der wir in Tunesien leben. Wir sind alle in dieser Situation. Aber es gibt auch viele Leute, die darauf bestehen, bleiben zu wollen. Warum? Weil wir wirklich daran glauben, dass Tunesien besser wird.
Die tunesische Filmemacherin Olfa Chakroun verbringt viel Zeit damit, die Stimmen dieser bewegten Zeit einzufangen. Auch die Stimmen derer, die ihre Zukunft nicht in einem neuen Tunesien sehen.
Ich filme zum Beispiel die 15-Jährigen, die in einem Hafenviertel von La Goulette rumhängen. Sie versuchen, sich in einem Container zu verstecken, der sie nach Italien bringt oder wohin auch immer das Schiff fährt. Es ist seltsam. Ich sage zu ihnen, ihr wisst, es gibt keine Arbeit in Europa. Auch dort herrscht eine große Wirtschaftskrise. Was wollt ihr denn dort machen, ohne Diplom, ohne gar nichts? Es gibt dann diejenigen, die sagen, sie hätten Familien dort. Das ist wahr, viele Tunesier leben in Europa. Dann gibt es aber auch die, die keine Familie haben. Sie sagen, sie würden dann im illegalen Handel arbeiten. Ich frage sie, was? Im illegalen Handel mit Drogen? Sie sagen, ja, mit Drogen. Ich frage, nehmt ihr selber Drogen? Sie sagen, nein, nein, sie würden nie Drogen nehmen, denn sonst könnten sie ja kein Geld machen und später möchten sie ja unabhängig sein.
Wann der Film Tunesien im Jahr Null von Olfa Chakroun fertig sein wird, ist noch nicht sicher. Denn im Moment ist noch gar nicht klar, wann dieses Jahr Null, also diese Zeit zwischen Revolution und freien Wahlen, überhaupt vorbei sein wird.
95,6. Rabe Info.
Die Welt ist ungerecht. Wie kann es sein, dass ich in der reichen Schweiz vom übertriebenen Wohlstand profitiere und gleichzeitig Menschen in anderen Ländern unter extremer Armut leiden? Das hat sich vor 40 Jahren Marianne Spiller-Hadorn gefragt und ist nach Brasilien ausgewandert. Dort hat sie das Kinderhilfswerk ABAI gegründet. ABAI leistet Hilfe zur Selbsthilfe und verfolgt die Vision einer menschlichen und gerechten Welt. Marianne Spiller-Hadorn ist heute 70 Jahre alt, ihr Kinderhilfswerk besteht seit 30 Jahren und sie zählt zu den 1000 Friedensfrauen, die für den Friedensnobelpreis nominiert wurden. Marianne Spiller-Hadorn ist unser Kopf der Woche. Shine Mackay hat sie erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie vor 40 Jahren nach Brasilien ausgewandert ist.
Ich habe vorher mit dem französischen Aktivisten und Priester Abbé Pierre gesprochen, den ich sehr verehre, weil ich als junge Frau bei ihm gearbeitet habe. Und er hat mir Brasilien empfohlen als ein sehr interessantes Land. Er sagte etwas Lustiges. Er sagt, dort gibt es Möglichkeiten, dort gibt es Geld. Das ist etwas schwierig zu verstehen, aber ich kann mich erinnern, dass Abbé Pierre damals zusammen mit dem auch berühmten Dom Helder Câmara, dem Bischof, der in der ganzen Welt bekannt gemacht hat, dass die Armut ein Skandal ist. Also diese zwei Männer haben miteinander eine Bank geplant für die Armen. Also sie haben dafür gekämpft, dass der Reichtum von Brasilien auch den Armen zukommt.
Und dann haben sie gefunden, da gehe ich hin und ich will diese Idee verwirklichen. Ich will schauen, dass der Reichtum auch zu den armen Menschen kommt.
Im großen Ganzen ja, war es das. Also Brasilien war für mich auch ein Abenteuer, ein noch völlig unbekannter Kontinent. Abenteuerlust ist immer auch dabei, zum Glück. Man muss ja Freude haben. Und die Schweiz, ich habe hier in der Schweiz sehr viele Freunde und eine Familie, die mich total unterstützt. Aber damals hat es mich sehr belastet, in einem so reichen Land zu leben und von diesem übertriebenen Wohlstand zu profitieren, beim Wissen, dass so viele Menschen auf der Welt in tiefer Armut leben müssen. Ich hatte einen Mann damals, nach einigen Jahren Brasilien mussten wir dann leider uns trennen. Wir haben uns geschieden und wir haben in Brasilien drei Kinder adoptiert, die jetzt auch schon erwachsen sind.
Als Sie da ankamen, als Sie das Land zum ersten Mal gesehen haben, wie waren da Ihre Eindrücke?
Ja, in diesen ersten Jahren mussten mein Mann und ich zusammen mit den Kindern, die wir aufgenommen haben, um das Überleben kämpfen. Ich habe nicht sofort einen tiefen Einblick gehabt. Aber nach einigen Jahren bin ich dann diesem ganzen Elend begegnet in einer ländlichen Region im Süden von Brasilien, in der Nähe der Stadt Curitiba, im Stadt Paraná. Und auf dieser Basis habe ich mich dann entschlossen, mit der Hilfe meines Ex-Mannes etwas aufzubauen.
Dieses Etwas heißt Abai und das gibt es jetzt schon seit 30 Jahren. Frau Spiller-Hadan, ich habe gelesen, Sie wollten Not und Armut lindern und auch die Ursachen von Not und Armut hinterfragen und aktiv bekämpfen. Das tut man in Abai. Was genau war da ganz am Anfang?
Wir haben ganz bescheiden angefangen mit einem kleinen Tagesheim für Kinder, für 40 Kinder waren es am Anfang, die aus elenden Hütten, Bretterhütten aus der Nachbarschaft jeden Tag in dieses Heim kamen. Diese Arbeit ist gewachsen, heute sind es über 100 Kinder. Und die ganz schwere Armut, die wir vor 30 Jahren da hatten, hat sich etwas gemildert. In diesen Familien gab es und gibt es sehr viel einen tiefen Elendsalkoholismus. Und aus diesem Grunde haben wir dann vor 24 Jahren auch ein Programm für Therapie von Männern mit Problemen mit Alkohol und Drogen eingerichtet. Außerdem, wir sind ja auf dem Land in einer wunderbaren, hügeligen Gegend, haben wir uns von Anfang an der Kleinbauernlandwirtschaft gewidmet. Wir versuchen, die Kleinbauern in der Region in ihrem Überlebenskampf zu unterstützen.
Es gibt jetzt verschiedene Sachen bei Abai. Eben, Sie haben es gesagt, Sie machen auch Umweltschulung, Umweltförderung. Sie haben ein eigenes Restaurant. Es gibt also ganz viele Dinge. So wie ich das gesehen habe, geht es ja auch dazu, schon die Leute von Anfang an aus der Armut zu begleiten, damit sie sich später auch eine eigene Existenz aufbauen können. Es geht nicht einfach nur darum, quasi Geld zu geben, damit es ein bisschen besser geht, sondern das soll nachhaltig sein. Können Sie die Philosophie erklären, mit der Sie arbeiten bei Abai?
Es geht darum, dass die Kinder lernen, eben aus eigener Kraft ihr Leben anzugehen. Sie müssen Mut bekommen und es ist sehr wichtig, dass sie eine glückliche Kindheit haben, dass sie Kräfte sammeln können. Heute noch kommen viele von diesen Kindern aus Familien mit schweren Problemen, immer noch durch Alkohol, heute auch durch Drogen verursacht. Und es ist wichtig, dass diese Kinder jeden Tag ein paar Stunden Schonzeit haben, glücklich sind, spielen können. Ich denke, das ist die beste Basis für ein selbstständig geführtes Leben.
Wenn ich Sie anschaue, da sehe ich so eine Freude in Ihnen, wenn Sie von dem erzählen. Hätten Sie denn vor 30 Jahren, als Sie angefangen haben, gedacht, dass sich Abai so entwickelt, wie es heute ist?
Nein, ich hatte keine Ahnung, wirklich. Und ich hätte es vielleicht auch gemacht, wenn sich weniger Erfolg eingestellt hätte. Dieses Resultat war wirklich ein Geschenk. Ich denke, es ist ein Privileg, wenn man so etwas machen darf. Und es war nur möglich, weil wir sehr viele treue und unglaublich interessierte und engagierte Freunde und Spender und Gönner in der Schweiz gehabt hätten. Es ist wirklich ein Gemeinschaftswerk.
Das Gemeinschaftswerk Abai, die Hilfsinstitution in Brasilien. Sie sagen, vor 30 Jahren begonnen, heute ein Erfolg. Was definieren Sie denn als Erfolg?
Ich würde nicht das unbedingt als Erfolg bezeichnen, so im weltlichen Sinn, aber es lag ein Segen darauf, das ist vielleicht das bessere Wort, dass es gedeihen durfte und dass man das wirklich, die Träume verwirklichen konnte, einen nach dem anderen.
30 Jahre sind jetzt vergangen seit dem Beginn. Sie sind auch selber gerade zurückgetreten als Geschäftsführerin. Die Träume sind aber noch nicht ausgeträumt mit der Institution Abai.
Nein, ich bin ja im Stiftungsrat. Der ist verantwortlich für die Philosophie, für den Weg in die Zukunft. Und die Träume sind in keiner Weise ausgeträumt.
Was sind denn da noch für Träume da?
Wir haben uns in den letzten Jahren besonders auch mit der Frage des Wassers, der Bäche, der Quellen engagiert, weil es wurde mir bewusst, dass es keinen Sinn hat, auf der Seite der Armen zu kämpfen, wenn wir nicht auch helfen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und zu beschützen. Weil, wenn die Natur zerstört wird, sind es die Ersten, sind die Armen, die unter den Folgen leiden. Wir sehen in Brasilien fast jeden Abend am Fernsehen verzweifelte Familien, die Familienangehörige verloren haben und auch ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, wegen Erdrutschen, wegen Überschwemmungen. Also die Klimaveränderung macht sich auch hier bemerkbar. Die Abholzung, die verwüstete und verletzte Natur hat ihr Gleichgewicht verloren und es sind in erster Linie die Armen, die die Folgen tragen.
Was heißt denn das für die Institution ABAI? Wie können Sie da helfen oder was können Sie zu dieser Thematik beitragen?
Wir haben einen intensiven Umweltunterricht mit den Kindern. Zum Projekt gehört ein wunderschöner, großer Wald, fast Urwald. Und da führen wir die Kinder immer wieder hinein, auch Schulklassen von der Umgebung. Und legen die Basis, damit sie eben spüren und können, dass wir Menschen ein Teil der Natur sind. Ich war im letzten Jahr in Bolivien und habe sehr viel gelernt von der indigenen Bevölkerung. Und diese Menschen sagen, die Erde gehört nicht dem Menschen, sondern der Mensch gehört der Erde, gehört zur Erde. Und das ist ein ganz großer Perspektivenwechsel. Dies versuchen wir den Kindern nahezubringen, dass sie sich für die Natur verantwortlich fühlen, zugehörig und auch geborgen in einem großen Ganzen, das ihrem Leben Sinn und Halt gibt.
Zum Schluss möchte ich nochmal auf den Anfang eigentlich kommen. Eben, Sie sind nach Brasilien gegangen vor 40 Jahren, um Not und Armut zu lindern und die Ursachen zu hinterfragen und zu bekämpfen. Wenn Sie zurückschauen, Marianne Spiller-Hadorn, ist Ihnen das gelungen?
Das kann man nicht sagen. Man kann nur froh sein, wenn es einem gegönnt war, dass man einen Beitrag leisten konnte. Das heißt, ganz viele Menschen zusammen tun sich zusammen in so einem Projekt und können etwas Kleines bewirken.
Sagt unser Kopf der Woche, Marianne Spiller-Hadorn. Sie hat vor 30 Jahren das Kinderhilfswerk ABAI in Brasilien gegründet. Mehr zu Marianne Spiller-Hadorn und ihrer Arbeit finden Sie online unter www.abai.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe-Info vom Montag, dem 20. Juni. In der Redaktion waren Cheyenne Mackay und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Ausgabe des Infos hören Sie morgen, wie immer um 11 Uhr, auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.